Deutschlandfunk, Kultur heute.
Am Mikrofon begrüßt Sie Doris Schäfer-Noske. Zu seinem 90. Geburtstag im März ist ein Roman erschienen, den der Schriftsteller Günter Kunert bereits 1975 abgeschlossen hatte, Die zweite Frau. Mitte der 70er Jahre hatte der Autor das Werk aber für absolut undruckbar befunden, denn es handelt sich dabei um eine satirische Abrechnung mit dem Realsozialismus der DDR, also mit der Pervertierung einer Idee, an die Günter Kunert selbst einmal geglaubt hatte. Wenige Monate nach seinem 90. Geburtstag und dem Erscheinen dieses Romans ist Günter Kunert jetzt gestorben. Und bevor wir zu den anderen Themen dieser Sendung kommen, wollen wir ihn würdigen.
Ich schreibe für kein Publikum. Wenn ich für Publikum schriebe, dann schriebe ich keine Gedichte. Denn Sie wissen ja, wer liest schon Gedichte? Riesenauflage, 500 Stück, oh, da kann ich schon triumphieren. Nein, ich schreibe für mich. Ich schreibe das, was ich eigentlich aussprechen muss.
Günter Kunert wurde 1929 in Berlin geboren. Als Sohn einer Jüdin durfte er in der NS-Zeit nur die Volksschule besuchen. Viele seiner Verwandten wurden von den Nationalsozialisten ermordet. Mit 19 trat Kunert in die SED ein. Erst überzeugt, zweifelte er immer mehr. Als er 1976 den Protest gegen die Ausbürgerung des Liedermachers Wolf Biermann unterschrieb, da hat er sich quasi selbst ausgebürgert. Mit Frau und 7 Katzen verließ er 1979 Ost-Berlin mit einem Visum und er ließ sich in Schleswig-Holstein nieder, in Kaisborstel bei Itzehoe. Die neueren Werke von Günter Kunert sind im Hansa-Verlag erschienen und deshalb spreche ich jetzt mit dem Hansa-Verleger Jo Lendle. Hallo Herr Lendle.
Ich grüße Sie.
Herr Lendle, Günter Kunert wurde auch die männliche Cassandra von Kaisborstel genannt. Wie war das gemeint?
Das war gemeint, das bezog sich auf seinen Blick auf die Welt. Er hat nun wirklich viel erlebt, auch in verschiedenen Deutschländern, also im Nationalsozialismus, in der DDR, in der Bundesrepublik. Und er hat, obwohl er ja von Natur, von Haus aus eigentlich ein sehr weltzugewandter Mensch war, hat er doch Grund bekommen, durch die Zeitläufe an den Dingen zu zweifeln und hat dann einen durchaus auch schwarzen, schonungslosen Blick auf die Welt gehabt.
War ein Mahner, dem keiner so richtig glaubte.
Ja.
Kunert wurde vom Naziregime, ja, ich habe es schon gesagt, als Halbjude ausgeschlossen in seinem Schulzeugnis damals, steht unter der Rubrik Glaubensbekenntnis Dissident. Und in der DDR, da entwickelte er sich selbst vom Anhänger zum Gegner. Haben sich denn diese Erfahrungen auch in seinen Werken niedergeschlagen?
Auf jeden Fall. Also er hatte dieses, er hatte einen scharfen Blick, den er aber eben oft satirisch mit einem gewissen Schalk auch färbte. Also er war nicht einfach jemand, der diesen Unglauben an die Welt rauswarf, sondern immer noch ein bisschen einfärbte, mal melancholisch in den Gedichten, geradezu in den letzten Jahren, aber manchmal auch sehr scharf.
Er hat ja, wie er selber auch gerade gesagt hat in dem O-Ton, er hat geschrieben, was er aussprechen musste. Was war das, das er aussprechen musste? War es seine Gegnerschaft zum Nationalsozialismus und zur Politik des DDR-Regimes?
Das war es auch. Also er war sicherlich in großen Teilen seines Werkes ein ganz ursächlich politisch denkender und beobachtender Mensch, aber er hat auch viel über das Leben an sich nachgedacht. Also er war ja auch nicht nur ein Lyriker, er war ein Erzähler, er war ein Hörspielmensch, also auch jemand, der das Akustische, die akustischen Künste konnte. Er war natürlich ein großer bildender Künstler auch und da ist überall dieses, ja, vielleicht ein bisschen mit dem Gestus des, ich hatte mir mehr erhofft, ich hatte mir mehr, mir war mehr versprochen worden. Und das bezog sich dann aber aufs Leben allgemein genauso wie auf politische Dinge. Und bezog sich natürlich auch auf den bundesrepublikanischen Teil der Welt.
Sie haben schon angesprochen, er war in vielen Gattungen zu Hause. Ist er für Sie trotzdem vor allem ein Lyriker gewesen?
Für mich ja. Also ich glaube, ihn selbst hätte das, er hat sich immer sehr umfassend gesehen. Wir haben als letztes immer noch, habe ich versucht, ihm hier noch eine Ausstellung für sein bildnerisches Werk zu organisieren. Das war ihm ungeheuer wichtig, aber eigentlich sozusagen das Zentrale für mich, aber ich glaube auch für ihn war dann eben doch die Lyrik. Das war sein Grund, auf dem er stand.
Was ist Ihr liebstes Buch?
Na, jetzt ganz aktuell, weil es mich wirklich so erschüttert, dass ich habe vorhin länger mit der Witwe gesprochen und mir jetzt nochmal erzählen lassen, dass es eben am Tag vor dem Erscheinen seines nun letzten Gedichtbandes diese Nachricht kam. Morgen erscheint sein 43. Buch im Hansa Verlag. Das muss ihm auch erstmal jemand nachmachen. Zu Gast im Labyrinth. Ein Gedichtband, in dem viel auch ruhigere, in sich gekehrtere Blicke er wirft aufs Älterwerden, auf Todesnähe. Wie so oft ist das aktuellste Buch das Liebste.
Er hat sich ja auch, er hat mal gesagt, dass er das Schriftstellersein auch eher als etwas verstanden hat, das unglücklich macht, weil man sich so in sich zurückzieht. Haben Sie ihn so auch erlebt?
Ich habe ihn mal besucht in seinem Haus. Er lebte ja wirklich, in Deutschland gibt es nicht viel zurückgezogenere Orte, also da ganz auf dem platten Land in Schleswig-Holstein in einem winzigen alten Schulgebäude, das unsäglich originell eingerichtet war. Also die großen, bunten Ölbilder von ihm selbst an den Wänden dicht gehängt, ein Raum nur mit Spielzeug, Blechspielzeug, das er sammelte. Also da war er wirklich ein manischer Sammler und in gewisser Weise auch ein großes Kind, das sich da sein eigenes Reich erschaffen hat, im quasi Exil. Ich habe ihn wahrgenommen als jemand, der sozusagen bei allem Grund, auch unzufrieden zu sein, irrsinnig komisch sein konnte. Mit ihm zu telefonieren war immer, ging nie ohne Lachen ab. Er hatte wirklich Schalk.
Auch noch mit 90 Jahren.
Absolut, auch noch mit 90 Jahren. Es wurde weniger jetzt, er wurde ernster, aber diese Seite blieb immer.
Er hatte eine Art Tagebuch geschrieben, sein Big Book. Ja. Das sind Träume notiert, Erinnerungssplitter neben Aphorismen, auch Zeitungsschnipsel. Wie viel von diesem quasi Lebensjournal ist denn noch unveröffentlicht?
Da ist tatsächlich einiges noch unveröffentlicht. Das schickte er uns immer mal wieder, sagte dann dazu, bitte eine Kopie machen und dann mich zurückschicken. Und ansonsten sammelt das. Und da haben wir vieles gesammelt. Da ist teilweise dann auch wieder was ins Werk, ins gedruckte, veröffentlichte Werk eingeflossen. Dieses Big Book war sozusagen sein Lebensfaden, an dem er sich entlang schrieb.
Wie muss man sich das vorstellen, wenn er da was geschickt hat? Waren das dann Seiten, die irgendwie beklebt waren oder handschriftlich oder war das?
Das war sehr durcheinander. Das war viel auch Typoskript. Man kriegte keinen Brief von ihm, an dem er nicht an den Rand auch was gezeichnet hatte. Das lief alles immer in eins.
Wird das jetzt veröffentlicht werden?
Ja, also vieles ist natürlich auch schon veröffentlicht. Wir müssen das jetzt uns einfach mal in Ruhe anschauen, wie viel davon und in welchem Arrangement man zusammenstellen kann, weil wir einfach über die Jahre daraus immer wieder auch schon vieles ausgewählt haben.
Vielen Dank. Das war der Hansa-Verleger Jo Ländle über den Dichter und Schriftsteller Günter Kunert, der im Alter von 90 Jahren gestorben ist. Wir hören jetzt noch das Gedicht Die Stille von Günter Kunert.
Die Stille. Gerade zum Herbst hin garantiert der Abend ihr Erscheinen. Die alte Zeitreisende vom Anfang der Welt ohne Substanz. Sie belässt ihr Gesicht im Lampenschatten. Oder hat gar keines. Sie handelt mit einer Droge, der zufolge ich die Wirklichkeit vermeide, in der ich nicht bin. Manchmal sogar meldet sie ihre Anwesenheit durch Tapetenknistern, durch das Aufseufzen der schlafenden Katze, durch einen plötzlich vernehmbaren Herzschlag, über dessen Ursprung ich erst nachdenken muss.
Das war das Gedicht von Günter Kunert, Die Stille. Günter Kunert ist im Alter von 90 Jahren gestorben. Wenn man vom Herzog von Alba spricht, dann meint man damit in der Regel den spanischen Adligen, der im 16. Jahrhundert als Statthalter der Niederlande ein Schreckensregiment geführt hat, bekannt auch als Schillers Don Carlos. Dieser Herzog von Alba war auch ein großer Freund der Malerei. Und so steckt der Palacio de Liria in Madrid, in dem die Familie des heutigen Herzogs wohnt, derart voller Kunst, dass das Schloss von manchen schon als Mini-Prado bezeichnet worden ist. Wer das Schloss bisher besichtigen wollte, der musste sich anmelden. Und zwischen dieser Anmeldung und der Führung in einer kleinen Gruppe sollen manchmal bis zu 2 Jahre vergangen sein. Damit ist jetzt Schluss. Der Palast wurde nämlich fürs Publikum geöffnet. Eine neue Sehenswürdigkeit also, die bald zu einer festen Größe im Madrid-Tourismus werden könnte. Gregor Ziolkowski mit Einzelheiten.
Die Strategie ist Überwältigung. Egal, woran sich der Blick des Betrachters in einem der 14 überaus voll behängten und zusätzlich mit imposanten Möbeln und Dekorstücken gefüllten Säle des Palacio de Liria festsaugt, er wird auf einem Prachtstück landen. Die Gemälde und Wandteppiche sind das eine, aus Silber geschmiedete Teller, Dosen oder Zigarrenetuis oder feinste Porzellanminiaturen, die überall verteilt sind, bilden ebenso einen Blickfang. Der Gesamteindruck ist bei solcher Fülle und Üppigkeit beträchtlich. Von außen wirkt das Gebäude wie ein üppig geratenes Stadtpalais. Zurückgesetzt von einer der lauten Hauptstraßen Madrids und überdies von einem Gartenpark geschützt, erweist es sich drinnen als ein kleines Schloss. Ab 1770 errichtet, ist es heute ein komplett rekonstruierter Bau. Der Palacio de Liria wurde während des Spanischen Bürgerkriegs angegriffen und dabei praktisch vollständig zerstört, erklärt Alvaro Romero, der künstlerische Direktor des Museums. Der Wiederaufbau, es standen lediglich noch die Fassaden, begann 1948, wurde 1956 im Prinzip beendet, aber es dauerte bis in die 80er Jahre, dass der Bau wieder voll hergestellt war. Eine gewaltige Aufgabe, die ohne jegliche Hilfe des Staates geleistet wurde. Es war im Übrigen die von Hitler an Franco ausgeliehene Legion Condor, die seinerzeit die Bombardements exekutierte. Die Kunst konnte durch rechtzeitige Auslagerung fast vollständig gerettet werden. Und so steht der Besucher heute in der größten und bedeutsamsten privaten Kunstsammlung Spaniens, angehäuft über rund 5 Jahrhunderte. Das Faszinierende dieser Sammlung besteht tatsächlich im Element des Privaten. Sie erzählt große Geschichte, durchaus streift sie deutsche Kulturgeschichte dabei, wie anhand 2 Porträts von Fernando Álvarez de Toledo y Pimentel, des 3. Herzogs von Alba, deutlich wird. Eines dieser Porträts ist ganz nebenher eine Tizian-Kopie von Rubens. Während wir links ein höfisches oder diplomatisches Porträt sehen, haben wir hier ein militärisches. Das ist eine der wesentlichen Facetten dieses Herzogs von Alba. Er hat 50 Jahre lang Karl V. und Philipp II. Gedient und hatte hohe militärische Posten inne. Darum erscheint er hier in Rüstung mit roter Schärpe und einem Marschallsstab. Er war der Statthalter Philipps II. Der Niederlande in einem komplizierten Moment. Es gab diesen Aufstand, den er unterdrücken sollte, und er setzte eine überaus repressive Politik um. In Belgien war eine übliche Redewendung für Kinder: Schlaf jetzt, sonst kommt der Herzog von Alba. Noch rund 200 Jahre später war der Stoff interessant für Goethe und Beethoven, die mit dem Egmont die Enthauptung des gleichnamigen Grafen in Brüssel auf Befehl des Herzogs von Alba zum Thema machten. Die Bilder und Objekte entfalten eine Strahlkraft und rufen geradezu nach ihrer Geschichte. Etwas, das sie im nüchternen Umfeld normaler Museen nicht so leicht erreichen. Hier sind sie in gewisser Weise an ihrem Originalschauplatz zu betrachten und man sieht Goyas berühmtes Gemälde von 1795, die Herzogin von Alba in Weiß, im Saal, in dem weitere Goyas hängen, mit anderen Augen. Auf einmal wirkt es viel plausibler, dass sie die langjährige Muse des Malers war. Zum Museum gehört die in Funktion befindliche Bibliothek mit ihren rund 20.000 Bänden, darunter sind unschätzbar wertvolle Stücke wie die Erstausgabe des Don Quixote, die erste handgeschriebene Bibel in spanischer Sprache, Handschriften von Christoph Kolumbus. Vielleicht ist es eine kühne Behauptung, aber dieses relativ kleine Museum dürfte zu einem Schwergewicht in der spanischen Kulturlandschaft avancieren.
Gregor Ziolkowski war das über den Palacio de Liria in Madrid, der jetzt fürs Publikum geöffnet worden ist. Wer zum ersten Mal den Louvre in Paris besucht, der will auf jeden Fall die Mona Lisa anschauen. Im Ägyptischen Museum in Berlin ist die Nofretete-Büste das Highlight und in der Wiener Albertina der Feldhase von Albrecht Dürer.
Ein Hase, präzise ist wiedergegeben, wenn Sie genau schauen, sehr ökonomisch. Da sind gar nicht so viele Haare drauf, wie man denkt. Das ist aber unglaublich raffiniert und ökonomisch gemacht. Man meint, man kann da mit den Fingern reinwuscheln.
Christoph Metzger war das, der Chefkurator der Wiener Albertina. Das berühmteste Hasenbild der Welt ist allerdings auch in der Albertina meist nur als Kopie zu sehen, aus Gründen des Denkmalschutzes. 2014 konnte man das Original ein Vierteljahr lang in Wien bewundern, dann erst wieder in der Langen Nacht der Museen 2016 vom 1. Oktober um 18 Uhr bis 2. Oktober um 1 Uhr, also 7 Stunden lang. Den Ansturm kann man sich gut vorstellen. Jetzt ist es wieder soweit. Die Albertina widmet Albrecht Dürer nämlich bis Anfang Januar eine große Ausstellung. Auch mit vielen anderen Spitzenwerken des Künstlers. Günter Keindelsdorfer berichtet.
Alles da, fast alles, was man sich als Dürer-Liebhaber wünscht. Die Anbetung der Könige aus den Uffizien, der Feldhase in seiner gelassenen Anmut, das weltberühmte Rasenstück, in dem der Nürnberger Renaissance-Genius Gräser, Kräuter, Gänseblümchen in phänomenaler Detailgenauigkeit auf Aquarell gebannt hat. Klaus Albrecht Schröder, Direktor der Albertina, steht vor just diesem Rasenstück und gerät ins Schwärmen angesichts der dürerschen Meisterschaft.
Für mich ist die Aktualität, die Gegenwärtigkeit des Albrecht Dürer ganz klar darin gegeben, dass er mit einer einzigartigen Vorurteilslosigkeit, mit einer Frische des ersten Blickes die Welt betrachtet. Ob er das selbst ist, wie er schon dem Verfall nahe, sein eigenes Geschlecht, seinen Körper beobachtet, was erst 400 Jahre später andere Künstler tun und dann nicht mit dieser Kompromisslosigkeit, ob er ein Tier wie den Feldhasen, ein Haus, eine atmosphärische Stimmung in der Landschaft einfängt, ist es dieser erste Blick, der vorurteilsfrei einen Schwarzen sieht, ohne Rassismus, ohne in irgendeiner Weise zu denunzieren, diese ihm so fremde Rasse, der begegnet sein muss in Venedig, in Augsburg, in Nürnberg. Und sie ist umso erstaunlicher, diese kompromisslose Vorurteilslosigkeit, als er zugleich der virtuoseste Künstler ist, den wir uns vorstellen können, auch von Kopisten nie erreicht. Und er erhält sich aber diese Frische des ersten Blickes.
200 Werke zeigt die Schau in der Albertina. Den breitesten Raum nehmen Arbeiten auf Papier ein, aufbauend auf den selten gezeigten Beständen der Albertina selbst, die ja die weltweit größte und bedeutendste Dürer-Sammlung besitzt. Daneben gibt es Druckgrafiken von allerbester Qualität zu bestaunen und ein Dutzend Prunkgemälde, die Leihgeber aus aller Welt zur Verfügung gestellt haben. Vom Prado über das British Museum bis hin zum Nationalmuseum Lissabon. Albertina-Chef Klaus Albrecht Schröder weist auf die ungeheure Bandbreite des dürerschen Schaffens hin, von der verblüffend realistischen Naturstudie über Stadtansichten von betörender Schönheit bis hin zu den großen Porträtgemälden.
Albrecht Dürer ist ein Kind seiner Zeit. Unter Humanismus, die Renaissance, das Bildungsgut saugt er auf. Sein engster Freund ist Willibald Pirkheimer, seinerseits ein Übersetzer aus dem Altgriechischen und Lateinischen. Also er ist letzten Endes natürlich tatsächlich auch vom Wissen getrieben. Aber Wissen allein begründet nie seine Kunst. Seine Kunst begründet das Auge. Wenn man von Claude Monet gesagt hat, er ist ja nur ein Auge, aber was für ein Auge, so muss man von Dürer sagen, er ist das größte Auge, das die Kunstgeschichte jemals gesehen hat.
Ob er sich selbst tabu befreit als Nackedei mit erschlaffendem Sixpack darstellt oder den Flügel einer Blauracke auf farbenprächtige Weise ins Bild rückt. Albrecht Dürer arbeitet oft, dem Geist der Zeit folgend, an der und mit der Natur. Dazu passt, dass der Nürnberger Goldschmiedesohn auch ein begabter Mathematiker war, wie Christoph Metzger, Kurator der Albertiner Schau, betont.
Er war ein unglaublich gebildeter Mensch, das ist, so viel ist klar. Er hatte ja auch Kontakte zu vielen Gelehrten in Nürnberg und darüber hinaus. Er muss ein unglaublicher Dandy gewesen sein, das kennen wir ja so von seinen Selbstdarstellungen vom größten Teil, denen also ein stundenlanges Styling vorausgegangen sein muss, weil er eben nur so sich der Nachwelt beliefern wollte. Er muss aber doch auch umgänglich gewesen sein. Das wissen wir aus seinem Tagebuch zur niederländischen Reise, was er dort für Kontakte und Freundschaften auch geknüpft hat. Wir wissen das aus Nürnberg, wo er mit vielen Künstlerkollegen freundschaftlich verbunden gewesen war. Also er war ein großer Dandy, da bin ich mir sicher. Er war sich natürlich auch seines Status und seines Talents bewusst. Aber ich kann mir vorstellen, dass er auch ein sehr angenehmer Zeitgenosse war.
Albrecht Dürer, Superstar. In der Albertina kann man dem genialen Lebemann aus Nürnberg in den nächsten Monaten nahe kommen, wie schon lange nicht.
Günter Kandelsdorfer berichtete über die große Dürer-Ausstellung in der Wiener Albertina. Ich habe nur zwei Dinge, gegen die ich schreibe, hat Ödön von Horváth mal gesagt. Die Dummheit und die Lüge. Der Autor hat sich mit den Entwicklungen seiner Zeit auseinandergesetzt. Einer Zeit, die vom Erstarken der Nationalsozialisten geprägt war. Seine Stücke durften auf deutschen Bühnen bald nicht mehr gespielt werden. Horváth musste ins Exil und wurde 1938 bei einem Gewitter auf den Champs-Élysées von einem herabfallenden Ast erschlagen mit nur 36 Jahren. In seinem Stück »Italienische Nacht« hat er schon 1931 die Blindheit der demokratischen Kräfte vor dem aufziehenden Nationalismus gezeigt. Der Republikanische Schutzverband, bestehend aus Sozialdemokraten, will eine »Italienische Nacht« veranstalten, während die faschistische Ortsgruppe in der Stadt einen deutschen Tag begeht. Das Stuttgarter Schauspielhaus hat mit der »Italienischen Nacht« seine neue Spielzeit eröffnet und mein Kollege Christian Gampert war dabei.
Schlechtes Wetter im Biergarten des Josef Lehninger. Ein paar versprengte Sozialdemokraten hocken herum und spielen Karten, während in der Stadt national gesinnte Kräfte demonstrieren und sogar eine Wehrübung abhalten. Da ist es beruhigend, wenn der Stadtrat Ammetsberger mitteilt, er kenne seinen Marx. Calixto Bieto, der Regisseur großer Bilder, hat in Stuttgart ein riesiges Tableau vivant auf die Bühne gebaut, ein anfangs in milchigem Nebel versinkendes Bierlokal zwischen Oktoberfest und Hofbräuhaus. Und die Faschisten bekommen gleich eine Erkennungsmelodie verpasst und treten als Blasorchester auf. Das ist als politisches Erlebnis fast nicht zu toppen, wenn die Rollen gleich so schön verteilt sind. Hier lauter Blöde, dort lauter Blöde. Bei Ödön von Horváth aber funktioniert alles über eine perfide Kunstsprache, aus der man die völlige Bewusstlosigkeit der Figuren herauskitzeln müsste. Das gelingt Calixto Bieto weniger gut. Der Jargon des ewigen Spießers, die um sich selbst kreiselnden Phrasen bayerischer Kleinbürger sind in Stuttgart eher kühl und bei weitem nicht so hämisch dummdreist aufbereitet wie bei einem Josef Bierbichler oder Gerhard Polt. Und trotzdem ist der ideologische Selbstbetrug der Fortschrittsgläubigen, die sich um die Gemütlichkeit ihrer italienischen Nacht heut Nacht Sorgen machen müssen, immer noch possierlich anzusehen. Interessant ist an dieser Inszenierung aber etwas ganz anderes. Es ist die Veränderung des Stücks durch die Umstände seiner Aufführung. In den 1970er und 80er Jahren konnten sich die Theater mit beißender Ironie über die Sozialdemokraten lustig machen, die mit Kanzler Schmidt forsch wirtschaftsliberal an der Regierung waren, aber schon in der Weimarer Republik versagt hatten. Heute, da wir dem Niedergang der Sozialdemokratie zusehen, bekommt das Stück eine fast traurige Note und die spießige Rechthaberei der Bühnenfiguren findet ihre Entsprechung im Gebaren heutiger Parteibonzen, die von liebgewordenen Phrasen und Weltanschauungen nicht lassen möchten.
Kameraden, solange es einen republikanischen Schutzverband gibt und solange ich hier die Ehre habe, Vorsitzender der hiesigen Ortsgruppe zu sein, solange kann die Republik ruhig schlafen.
Calixto Bieto legt nun weniger Wert darauf, sozialdemokratische Seelen vorzuführen. Es geht ihm darum, per Blasmusik und der Wacht am Rhein vor der braunen Gefahr zu warnen und die Frauen als ewig Leidtragende des Geschlechterverhältnisses aufs Podest zu stellen. Bei Horvath haben nämlich Faschisten wie Kommunisten so ziemlich das gleiche Frauenbild. Die Frau bleibt daheim und hat von dort aus dem kämpfenden Manne Hilfestellung zu gewähren. Bei Bieto sieht das so aus, dass er die Frauen inszenatorisch pfleglich behandelt und die Männer lächerlich macht, obgleich bei Horvath die Frauen mindestens ebenso dumm daherreden wie die Männer. In der Stuttgarter Inszenierung sind die süßen Mädels nun selbstlos konspirativ tätig oder gründen eine Kolonialwarenhandlung, während die Männer die Hosen herunterlassen oder den Frauen in den Schritt fassen. Peer Oskar Musinowski ist ein richtiges triebgesteuertes Horvath-Aas und die aufbegehrende Gattin des Stadtrats Ammetsberger, Christiane Rosbach, bekommt Szenenapplaus für Emanzipationsbemühungen, die von heute aus eher antiquiert wirken. Bieto motzt sein partielles Sprachversagen mit Dicks, Huren, kleinwüchsigen Paaren und Ballettprinzesschen rummelplatzartig auf. Nur Elmar Roloff deutet als Stadtrat die politischen Abgründe an, die das Stück heute haben könnte. Nein, die heutige Republik ist nicht wirklich vom Faschismus bedroht. Sie ist eher von der moralischen Selbstgefälligkeit der politischen Klasse bedroht, die sich ständig selber feiert, mit dem Finger auf andere zeigt und selber wenig zu bieten hat. Das führt Horvath vor. Bieto zeigt es, ohne dass es weh tut.
Das Stuttgarter Schauspielhaus hat die neue Spielzeit mit Horvaths Italienische Nacht eröffnet. Das war ein Beitrag von Christian Gambert. So, und jetzt ist Katja Lücker zu mir ins Studio gekommen mit den Kulturnachrichten.
Es war die wichtigste Mediennachricht der vergangenen Woche. Das Berliner Unternehmerpaar Silke und Holger Friedrich, niemand hatte sie als mögliche Käufer auf dem Schirm, kauften den Berliner Verlag, zu dem außer der Berliner Zeitung auch der Berliner Kurier zählt. Bürgerliches Engagement treibe sie an, hatten die beiden Neuverleger als Motivation genannt, aber sonst nicht viel über die Verkaufsverhandlungen mit dem Kölner Dumont Verlag verlauten lassen. Wie viel der Berliner Verlag gekostet hat, wurde ebenfalls nicht bekannt. Inzwischen haben Silke und Holger Friedrich einige Interviews gegeben. In der Redaktion werde man sie nicht antreffen, so Silke Friedrich.
Wir denken, dass der Berliner Verlag eine wunderbare Möglichkeit ist, sich einzubringen und vielleicht auch die gesellschaftliche Entwicklung mit so ein paar Impulsen zu bereichern. Und das war unsere Hauptmotivation.
Der Berliner Verlag ist eine Ikone, der ist durchgereicht worden, die gibt es immer noch und die haben sich tapfer bemüht und dann ist nur die Frage, okay, entweder geht man raus oder rein, nimmt das Risiko, nimmt die ganze Erfahrung, die man hat, bietet eine Plattform für etwas an und dann versucht man von dem Punkt aus vorwärts zu marschieren. Und das war der Punkt, wo wir dann an die Tür geklopft haben, gefragt haben bei Dumont, können wir darüber reden?
Sehr konkret klingt das alles immer noch nicht. Die Berliner Akademie der Künste will sich im nächsten Jahr besonders für Europa engagieren. Die Präsidentin der Akademie, Janine Meerapfel, betonte, es gehe um die Frage, wie Nationalismus und Rassismus überwunden werden könne. Dazu soll eine kulturpolitische Allianz für Künstler in Europa geschaffen werden. Neben einer Ausstellung zur Baukunst sei eine Konferenz mit Vertretern europäischer Kunst- und Kulturakademien geplant. Für ein Kunstprojekt sind rund 140 Menschen gestern auf den Knien durch New York gekrabbelt. Die Teilnehmer, die sich freiwillig gemeldet hatten und vom Künstler William Pope L. ausgesucht worden waren, legten insgesamt eine Strecke von rund 3 Kilometern über Bürgersteige im Süden Manhattans zurück. Jeweils 5 Menschen krabbelten gemeinsam etwa einen Straßenblock in einer Art Staffette vom Greenwich Village bis zum Union Square. Die Aktion soll unter anderem auf das Leiden von Obdachlosen aufmerksam machen. Menschen, die gezwungen werden, ihre Vertikalität aufzugeben, werden leichte Beute für alle Formen von Gefahr, so sagte Pope.
Ja, und damit geht Kultur heute zu Ende. Die Informationen am Abend berichten nach den Nachrichten unter anderem über den iranischen Präsidenten Rouhani, der einen Friedensplan für die Golfregion vorlegen will. Am Mikrofon verabschiedet sich Doris Schäfer-Noske. Ich bedanke mich für Ihr Interesse und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.